Auf geht's.
Mach deinen Jingle.
Are you ready?
Willkommen.
Here is Die Auszeit, der Bamberg Baskets Podcast.
Here we go.
Neue Woche, neue Ausgabe der Auszeit. Herzlich willkommen zum Bamberg Baskets Podcast. Und natürlich wieder mit dabei Carsten Tatter.
Hi.
David Swisser. Grüß Gott. Verbrecher. Und auch heute haben wir einen Gast, nämlich einen werten Kollegen und den ersten Vorsitzenden unseres Freak City Bamberg e.V., Philipp Englert.
Servus.
Wir machen ja immer, dass wir mit dem Rückblick aufs Wochenende beginnen. So wollen wir das auch heute handhaben. Und dann blicken wir mal aufs Wochenende und zwar auf das Spiel unserer Frauen in Mainz. Leider nicht so gut ausgegangen diesmal.
Nee, leider nicht so gut ausgegangen diesmal. Ja, wir hatten uns alle gehofft, dass wir die High Five durchziehen, dass wir den fünften Sieg in Folge einfahren. Aber leider hat es am Ende nicht gereicht. 2 Punkte haben gefehlt, knappe Niederlage in Mainz. Schade, auch weil wir den Klassenerhalt einfach hätten sichern können, schon an dem Spieltag. So müssen wir halt den Sieg nächste Woche am 22. gegen Leim holen.
War ein bisschen schade, weil eigentlich ja nur ein schlechtes Viertel den Ausschlag in diesem Spiel gegeben hat. 59-61, es war sehr, sehr knapp. Die Wurfquoten waren auf beiden Seiten nicht so besonders berauschend und dann hast du am Ende einfach auch 10 Ballverluste mehr, die in so einem knappen Spiel dann natürlich tödlich sind.
Ja, absolut. Also wir konnten in der Defense eigentlich gar nicht das umsetzen, was wir vorgehabt hatten. Wir wollten viel mehr Druck machen, die zu ihren Turnover zwingen, weil sie sind eigentlich die Turnover-anfälligere Mannschaft gewesen als wir. Aber es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und dann kommst du nach der Pause so raus, spielst ein Viertel, was du mit 13 verlierst und machst es dann hinten raus erstmal wieder gut. Hast eigentlich ein gutes Ende im Spiel, hast auch nochmal die Chance, den Ausgleich zu erzielen und in die Overtime zu gehen. Aber es hat einfach dann nicht mehr sollen sein.
Zeigt aber für mich aber auch wieder, ich bin immer mehr Team Carsten Tatter und Anti-Statistik, ja, wie gut unsere Mädels eigentlich dann vielleicht im Vergleich zu den Mainzerinnen sind. Ne? Wenn du 12% Dreier wirst, 10 Turnover mehr hast, dann nur mit 2 verlierst, fehlt ja eigentlich qualitativ, glaube ich, nicht so viel. Herr Tatter, was sagen Sie dazu? Außer Statistik ist egal.
Ja, ich meine, am Ende des Tages muss ja irgendeine Statistikerin deutlich besser sein oder den großen Unterschied machen, dass das Spiel nur so knapp ist. Wie gesagt, ich habe die Statistiken nicht angeguckt oder ich analysiere die jetzt nicht groß. ich meine, hat man ja am Pokalwochenende gesehen, wie der Herr Oberbürgermeister meinte, wenn du nur die Hälfte der Freiwürfe triffst und deutlich weniger Rebounds holst, kannst du Pokalsieger werden. Deswegen wird es irgendeine Statistik da sicherlich in dem Spiel gegeben haben, was ausschlaggebend war, dass das Spiel so knapp war.
Trotz der Niederlage, wenn wir mal auf die Tabelle gucken, 9 Siege, 9 Niederlagen, das ist doch in Ordnung. Mal jetzt fränkisch.
Passt schon.
Würde mich nochmal interessieren, wie viele Siege waren es letzte Saison nach Ende der Hauptrunde? 3?
Jetzt hast du mich tatsächlich, keine Ahnung, wie waren es?
3 vermutlich oder 4. 3, also ja, von daher, glaube ich, sieht man, glaube ich, auch für Sam, auch als Coach in der Entwicklung, ne, 3-mal so viele Siege jetzt schon.
Na, das ist das, was wir die ganze Zeit diskutieren. Ne? Wir sagen immer, die ganze Saison steht unter dem Motto Lernen. Wir wollen die, jetzt als Bamberg Baskets, als die Organisation, die Liga kennenlernen und wir wollten in dieser Saison nichts mit Abstieg zu tun haben. So, jetzt, wenn man ein paar Wochen zurückschaut, da war das mit Sicherheit noch ein bisschen anders. Das lag aber an der Vorbereitung. Ne? Wir sind in eine Saison reingekommen, die einfach total schwierig für uns war. Wir hatten viele Verletzungen gleich am Anfang. Wir hatten ein bisschen Unruhe einfach dadurch, dass das Umfeld auch jetzt neu war. Wir auf einmal vor 600 Zuschauern knapp gespielt haben. Das war für alle neu. Und dann haben wir irgendwann die Kurve Richtung Weihnachten bekommen. Ja, und jetzt hat dann die Serie mit 4 Siegen eingefahren. Wir sind solide im Mittelfeld. Haben eigentlich sogar die Hoffnung gehabt, dass wir noch ein bisschen nach oben gucken können. Das können wir immer noch. So, dass wir die Saison auf jeden Fall Richtung 5, 6, 7 abschneiden können. Und dann können wir einfach sagen, das ist eine Saison gewesen, mit der wir sehr zufrieden sein können.
Aufs letzte Spiel nochmal zurückgeblickt, muss man ja auch sagen, dass mit Emma Rettinger eine nicht unwesentlich wichtige Spielerin nicht dabei war, die ja in Nürnberg Playoffs in der Regionalliga gespielt hat an diesem Wochenende. Sowas kannst du natürlich auch nicht einfach so wegstecken.
Nee, sowas kannst du nicht einfach so wegstecken. Sie kommt aus Nürnberg, sie hatte diese Saison eigentlich die Rolle an die zweite Liga heranführen. Wir hatten nicht die Situation, dass wir sie als Spielerin gesehen haben vor der Saison, dass sie 20 plus Minuten gehen kann, weil sie einfach zum ersten Mal zweite Liga spielt. Und die Rolle hat sich wahnsinnig gut entwickelt, oder sie hat sich wahnsinnig gut entwickelt, die Rolle verschoben. Und dadurch hätte man mit Sicherheit das vielleicht anders antizipieren können jetzt. Aber ja, es ist halt so.
Ein Luxusproblem eigentlich, wenn man das jetzt mal so komplett sieht. Ja, also man hätte ihr diese Rolle gar nicht zugetraut, die sie jetzt einnehmen kann. Ja. Und im Endeffekt ist es ja, das hat ja uns Simon Bertram auch gesagt, wichtig einfach im Freak City e.V., dass die Spieler, Spielerinnen entwickelt werden, dass sie sich einfach auf das nächste Level spielen. Und da ist natürlich Playoff-Regionalliga auch nicht verkehrt.
Absolut. Wenn man es auf der Perspektive sieht, ist es mit Sicherheit sehr positiv. Die Saison hat sich sehr positiv für sie entwickelt. Genau.
Jetzt hat sich das Damenprojekt im Prinzip gut entwickelt. Wo siehst du das Damenprojekt momentan und was denkst du, wo ist noch Entwicklungsbedarf da?
Die Saison, wie gesagt, stand unter dem Motto Lernen und Strukturen aufbauen. Und ich glaube, was wir jetzt ganz gut geschafft haben, wir haben den Spieltag aufgebaut, wir haben das Drumherum aufgebaut mit der medizinischen Abteilung. Wir wollen da den nächsten Schritt nochmal gehen, nächste Saison, dass wir einfach die physiotherapeutische Betreuung noch ein bisschen weiter verbessern, weil aktuell ist die Situation einfach noch nicht optimal. Wir sind da, auf dem Weg, wo man sagen kann, jawohl, wir sind aber sehr nah an der ersten Liga, Spieltag vielleicht sogar auf Erstliganiveau. Wo wir mit Sicherheit Nachholbedarf haben oder was unser größtes Thema ist, ist einfach die Finanzierung des ganzen Frauensports. Wenn ich da kurz mal ausholen darf, ich meine, wir hatten jetzt vor 2 Tagen den Weltfrauentag. Wenn man da durch Social Media scrollt, das ist ja Wahnsinn, wie viele Unternehmen sich da für die Frauen einsetzen, wie viele Personen sich da dafür einsetzen, wie viel Aufmerksamkeit das bekommt. Und das ist auch unterstützenswert, natürlich. Wenn wir aber dann über unser Frauenbasketballprojekt sprechen, wir reden ja mit sehr, sehr vielen Menschen über den Frauenbasketball. Wir reden über sehr viel, was wir tun und woran es fehlt, ja. Und wenn es dann wirklich mal darum geht zu sagen, ja komm, ich gebe euch mal 5.000 Euro, ich gebe einfach mal so ein bisschen was rein, da ist so viel Zurückhaltung dann da bei den Unternehmen, weil so wollen sie es dann doch wieder nicht unterstützen. Und das ist irgendwie das, was echt frustrierend deswegen sind wir umso dankbarer um unsere Partner, die wir haben und auch umso dankbarer um die Partner wie Medikamente per Klick oder wie Vista oder F&S-Transporte, die sich einfach von ganz am Anfang davon überzeugen lassen haben, dieses Projekt zu unterstützen, wo es noch gar nichts gab. Da waren sie schon da. Und jetzt ist es einfach so, ja, teilweise einfach frustrierend, wo wir einfach stehen im Frauensport, ja. Und das ist das, wofür wir kämpfen, ja, dass wir einfach mit dem Basketball, mit dem Frauenbasketball eine andere Aufmerksamkeit bekommen. Weil ich glaube am Ende, der Sport, das haben sie schon verdient, dass sie ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen und dass sie auch unterstützt werden. Ne? Ich meine, ich habe es eben eingangs mal gesagt, ja, sie machen das freiwillig, sie sind keine Profispielerinnen, nichtsdestotrotz stehen die teilweise 7-mal im Training in der Woche in der Halle plus das Spiel am Wochenende. Das ist ein enormer zeitlicher Aufwand, den sie da reinbringen. Sie bringen die Leidenschaft rein, sie bringen die Energie mit rein und dann wäre es einfach schön, wenn wir da auch ein bisschen was zurückgeben könnten und den Frauensport auch nach vorne bringen können.
Jetzt stelle ich mich meine Position eines möglichen Geldgebers. Was hab ich denn für Vorzüge, um jetzt dann, sagen wir mal, für nächste Saison den Frauensport zu unterstützen? Also ich meine, es ist nicht viel Werbung im Fernsehen. Wo habe ich meine Vorzüge?
Also es ist natürlich erstmal ganz klar, dass die Reichweite, ja, die wir da jetzt haben bei den Spielen, eine ganz andere ist, als die wir bei den Herrenbasketball haben. Wir spielen nicht vor 5.700 Leute in der Brose Arena, ne? Das ist klar. Aber wir spielen vor 500 im Schnitt aktuell in dieser Saison. Wir reden über die erste Saison, wo wir es machen. Wir reden über zweite Liga, Damenbasketball, spielen wir trotzdem vor 500 Zuschauern in der Graf-Stauffenberg-Halle. Und da muss ich einfach nochmal den Vergleich ziehen. Wo haben wir das denn sonst? Also wo haben wir 500 Zuschauer regelmäßig jede Woche beim Spielen? Ne? Da reden wir jetzt nicht über Frauen oder Männer oder sonst irgendwas. Wo haben wir das denn sonst? Und wir reden über Summen. Die sind auch nicht vergleichbar mit dem Männerbasketball, wie ich eben mal gemeint habe. Wir reden über 5.000 Euro. Die helfen uns. Ja, das heißt also, ich sehe aktuell, ja, wir kriegen eine Reichweite, eine lokale Reichweite bei uns in der Graf-Stauffenberg-Halle auf den Präsenzen der Bamberg Baskets, der Medikamente per Klick Bamberg Baskets. Das ist das, wo ich halt erstmal sagen kann, okay, ich persönlich als Unternehmen, Beispiel wieder, Weltfrauentag, ja, ich poste, ja, ich unterstütze das, ich bin dafür, la la la. Und gehe dann aber her und sag auch, ich mache wirklich aktiv was und ich unterstütze den Frauensport in Bamberg. Dann ist es doch viel authentischer, hinter so einem Post zu stehen oder hinter so einem Aufruf zu stehen, als nur was zu tun. Das wäre so der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich halt doch durchaus sehe, wir haben auch die Möglichkeit, dadurch, dass wir ja auf dem Kanälen der Bamberg Baskets sind, wo auch die Herren drüber laufen, wir können darüber auch Social Media Berichte etc. haben. Und dann habe ich eine ganz andere Reichweite. Ne? Also das ist ja einfach möglich. Dementsprechend hätte ich eine Reichweite. Da wär auf jeden Fall durchaus was denkbar. Und ja, so ehrlich sind wir ja auch, es ist zum aktuellen Zeitpunkt, ist es natürlich ein Invest, zu sagen, jawohl, ich will den Frauensport unterstützen, ich möchte mit den Bamberg Baskets den nächsten Schritt gehen. Und wenn wir jetzt über die erste Liga sprechen, das ist unser Ziel, da wollen wir gemeinsam hin und dann reden wir auch auf einmal über ganz andere Reichweiten. Die erste Liga wird jetzt seit dieser Saison schon von Dein produziert, ist auf den YouTube-Kanälen von Dein, wird sehr wahrscheinlich ab der nächsten Saison auf der Dein-Plattform sein und dann sind wir auf derselben Plattform wie die Männer, haben also da so langsam auch dieses Home of Basketball. Dementsprechend kommt das dann auch, ja. Und das ist einfach jetzt die Frage, ne, kann ich einfach mir vorstellen, das Projekt so zu unterstützen, dass ich auch einfach dabei bin und eine authentische Geschichte mit erzählen möchte.
Und was ich glaube, was du noch vergessen hast, nächstes Jahr wird schon ein Livestream stattfinden, richtig?
Absolut, genau. Das ist der Schritt, in die Liga geht, dass wir ab der noch kommenden Saison verpflichtend alle Spiele der zweiten Damen-Basketball-Bundesliga im Livestream haben werden. Und da kann man natürlich über die LED-Mattenpräsenz sein, aber auch durchaus als Werbepartner im Livestream dabei sein.
Genau, also vielleicht, wenn ich da auch noch meinen Senf dazugeben darf, weil das also eigentlich das ist, was ich zwischen Podcast und aus dem SAP-Garten geworfen werde, so machen soll.
Der kriminellste Hallensprecher der zweiten Damen-Basketball-Bundesliga zu sein.
Genau, das auch. Nein, aber ich so wie Philipp ja auch gerade schon gesagt hat, ich denke, es ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass die Leute verstehen, was sie hier unterstützen und das ist eben ja einfach was anderes, als wenn ich das bei unseren BMA 365 Bamberg Baskets mache, wo ich das durchaus nachvollziehen kann, wenn man das primär macht, um erstmal quasi einen Return on Invest zu bekommen, was kann ich dadurch gewinnen, aber dieses ganze Damenprojekt, und das muss man dann glaube ich auch nochmal noch dezidierter sehen, ist ja noch ein viel größeres Investment quasi, weil wenn wir jetzt, nehmen wir nochmal die 5.000 Euro, die Philipp gerade angesprochen hat, nehmen, ist ja nicht so, dass wir damit sagen, okay, Gott sei Dank, jetzt können wir Sam irgendwie da sein Gehalt bezahlen. Das ist es ja nicht alleine, sondern, und das ist vielleicht ein Thema, wo wir gleich noch dann zu kommen, wir wollen ja den Unterbau jetzt auch dann so aufbauen, wie es eben normalerweise sein soll, nämlich von U10 bis Best Case WNBL und da hilft eben auch jeder Cent und das ist auch ein Thema, was Simon Bertram bei der Folge schon mal gesagt hat, wir brauchen eben Trainer, ja, wir brauchen vor allem hauptamtliche Trainer und das ist das, was dieses Projekt quasi, wir haben eben unseren Leuchtturm, ja, die Medikamente Pack League Bamberg Baskets in der zweiten Damen-Basketball-Bundesliga, ja, die aber durch ihre Präsenz, die sie durchaus haben, auch da, und ich bin ja erst seit 2,5 Jahren hier, für mich mega geil zu sehen, dieses Projekt, dass das so schnell auch funktioniert und die Leute Bock haben, da zu kommen. Ein Zuschauerschnitt von 500 Leuten plus ist, hat Philipp auch schon gesagt, in der ersten Bundesliga schon selten gesehen bei den Damen. Zeigt aber einfach, dass dieser Standort so basketballverrückt ist. Und zwar, es war ja total egal, ob wir dann mit 20 oder mit 30 auf die Mütze bekommen haben oder 4 Spiele am Stück gewonnen haben. Das Ticketing-Verhältnis hat sich kaum verändert, weil die Leute einfach wissen, okay, erstens habe ich da eine gute Zeit, weil einfach das drumherum passt. Ja, ich glaube, das haben wir sehr gut hinbekommen dieses Jahr. Aber einfach auch, weil die Leute ja Bock haben auf Basketball. Die Leute haben ja Ahnung, ja, und haben da auch Spaß dran, sich das einfach mal anzugucken. Und ich glaube, wenn man das alles im Hinterkopf hat, ist so eine Unterstützung für dieses Projekt, sollte dann noch leichter fallen, als sie sowieso vielleicht schon tun sollte. Also auch da nochmal der Aufruf, das ist, ja, es ist natürlich erstmal eine Investition in das Projekt und weniger etwas, was man dann zurückbekommt. Aber es ist eben so, wie Philipp gesagt hat, etwas, womit man sich durchaus auch darstellen kann und sagen kann, naja, wir fördern eben alles. Ja, Damen, Herren, wie auch immer.
Insofern, glaube ich, rentiert sich das für jeden, der sagt, Basketball liegt mir einfach am Herzen, ob jetzt Männer oder Frauen, unterstützen, egal wo. Weil wie du gesagt hast, wir wollen ja auch ganz unten anfangen, einfach möglichst viele zu diesem Sport zu bringen, die dann auch möglichst gut in allen Altersgruppen auszubilden, um dann einfach Erfolg zu haben und vielleicht eben den nächsten Schritt mit den Frauen zu schaffen, in die erste Liga aufzusteigen. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Anreiz, dass du da gar nicht so wahnsinnig viel Geld jetzt in die Hand nehmen müsstest, um dieses Ziel tatsächlich auch mal angreifen zu können.
Nee, gar nicht. Also es fehlt eigentlich gar nicht mehr so viel, ne? Aber das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, wir bauen jetzt erstmal die Strukturen auf. Das arbeiten alle Menschen hier für beide Teams und das ist unser Ziel gewesen, erstmal die Strukturen schaffen, auch jetzt in der nächsten Saison und nicht auf einmal in die erste Liga reingehen und wir sind als Club total überfordert, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was müssen wir jetzt alles machen, das wollen wir nicht. Ne? Also wir bauen die Strukturen auf und wachsen damit dann auch sehr, sehr organisch und aber auch, glaube ich, relativ schnell in Richtung erste Liga, wenn wir das jetzt einigermaßen gut hinbekommen, ne? Weil einfach gar nicht so wahnsinnig viel fehlt. Es ist einfach unser Weg, auf dem wir uns jetzt gemacht haben und das Ziel 2030 ist ja auch gar nicht mehr so weit hin. Wenn es früher klappt, würden wir uns natürlich nicht wehren, aber es ist jetzt auch nicht der Druck da, dass wir unbedingt aussteigen müssen in der nächsten Saison, sondern weiter wachsen und Step für Step den nächsten Schritt gehen. Das heißt, natürlich wäre durchaus einfach das Ziel, nächste Saison dann wieder über unsere aktuelle Platzierung abzuschließen. Ja.
Jetzt sind ja im Endeffekt die Strukturen der Damen anders. Wie viele Ausländerinnen darf eine Damenmannschaft haben und wie viele deutsche Spielerinnen? Ich wage mich zu erinnern, dass es ja sehr wichtig ist und auch die Mädels schon im jungen Alter, sage ich jetzt mal 16, 17, schon Zweitliga spielen können. Wie sind da die Aufstellungen?
Wie du es gesagt hast, ganz anders als bei den Männern. Männern ist ja jedem irgendwie bekannt, 6-6 darfst du haben, also 6 Deutsche und 6 Ausländer. Bei den Frauen ist es auch in den Ligen noch unterschiedlich. Das heißt, in der ersten Liga darf ich machen, was ich will. Und in der zweiten Liga ist es aktuell in dieser Saison so, dass du 3 Nicht-EU-Ausländerinnen haben darfst. EU darfst du so viele haben, wie du wieder willst. In der nächsten Saison wird es reglementiert auf 2 Nicht-EU-Ausländerinnen. Das Ziel dahinter ist, und das sieht man auch in den anderen Lizenzierungsstandards, die da jetzt nach und nach kommen, dass die zweite Liga sich mehr und mehr zu einer Ausbildungsliga entwickelt. Das geht auch im Frauen- und Mädchenbereich deutlich einfacher als bei den Männern, weil, wie du gerade gesagt hast, Jugendspielerinnen mit 15, mit 16, mit 17 können wirklich mitspielen in der zweiten Liga. Also wenn die wirklich das Talent mitbringen, dann ist der Körper einfach nicht so unterschiedlich wie bei den Männern zwischen einem 15-Jährigen und einem 28-Jährigen. Und dementsprechend ist es natürlich auch genau das Ziel von uns, dass wir in der Jugendarbeit jetzt anpacken und auch wirklich von bottom up. Also wir fangen an, in den Grundschulen jetzt die Kinder zu sichten, die Mädchen zu sichten, müssen das nicht mehr nur für die Jungs machen, so was wir ja tatsächlich früher ja immer schon gemacht haben, sondern nehmen jetzt einfach beide Geschlechter mit zu unseren Talenttagen. Und bauen da unsere Mannschaften jetzt auf. Ja. Das heißt, wir werden in der neuen Saison in allen Jugendteams an den Start gehen, in der höchsten Liga, die wir halt bekommen. Bayernliga können wir ja melden. WNBL müssen wir uns qualifizieren, das ist unser Ziel, dass wir das auch im Sommer schaffen. Und dann klappt das einfach sehr, sehr gut, dass wir einfach diesen Übergang zwischen Jugend- und Frauenbereich fließend schaffen. Aktuell ist es ja auch schon so, dass zum Beispiel aus dem WNBL-Perspektivkader Spielerinnen im DBBL-Training mit dabei sind, ab der kommenden Saison dann auch mit Spiellizenzen.
Das hast du ja im Endeffekt mit Simon, jemand im Jugendbereich, der sich um die unteren Bereiche kümmert. Wer macht denn das Ganze im Mädchenbereich?
Genau, im Mädchenbereich haben wir mit Enya Kulum, eine Trainerin, schon seit anderthalb Jahren eigentlich bei uns im Verein, die haben wir letztes Jahr im Sommer neu dazugeholt. Der hat dann angefangen, schon das WNBL-Projekt aufzubauen und hat währenddessen auch noch im Jugendbereich bei Simon auch mit reingeschnuppert, hat da die JBBL mitbegleitet und ist einfach seit anderthalb Jahren jetzt dabei, diesen Mädchenbereich aufzubauen.
Und da wird es ja in der nächsten Saison dann was Neues geben in diesem Mädchenbereich.
Genau, also wirklich nicht nur Fördertrainings, so wie in dieser Saison, sondern Spielbetrieb. Also wirklich ganz, ganz klassisch, wie man es eigentlich gerne hat. Wir fangen an von dann U10, U12, U14, U16 und einer U18 WNBL im Spielbetrieb zu sein unter Freak City mit dem ganz klaren Ziel, einfach diese Nachwuchsarbeit so für uns die drin sich zu machen, dass wir die jungen deutschen Spielerinnen einfach reinbringen können bei uns in die DBBL und damit einfach diesen Übergang, wie gesagt, schaffen, weil der deutsche Kern ist natürlich das Brot- und Buttergeschäft, was du einfach brauchst und ich glaube, dass wir es Talent hier auch in der Region haben und dass wir es einfach schaffen, mit gutem Training die Mädels da so zu integrieren, dass sie auch den Sprung in die zweite DBBL schaffen.
Jetzt gab es ja Mädchenbasketball schon immer eigentlich in der Region. Was war denn der ausschlaggebende Grund, jetzt dann unter Freak City auch den Mädchenbasketball zu machen? Und wo klappt denn die Zusammenarbeit da richtig gut mit den Partnervereinen?
Also ich glaube, wichtig ist immer, dass wir als Freak City nur funktionieren können oder als Standort Bamberg nur funktionieren können, wenn wir zusammenarbeiten. Wir haben das große, große Glück, dass wir in einer Region leben, wo Basketball die Sportart Nummer 1 ist. Ich habe selten so viele Basketballclubs gesehen auf einem Fleck und irgendwie wächst hier jeder mit Basketball auf. Und du brauchst aber immer, um diese Breite zu haben, brauchst du natürlich auch diese Spitze. Und die Spitze kann aber nur funktionieren, wenn die Breite auch die Spitze unterstützt. Aber genauso muss es auch umgekehrt gehen. Und das ist auch unsere Verpflichtung, dass wir bei Freak City mit den Partnervereinen in den Gesprächen sind, dass wir mit den Partnervereinen reden, wo können wir als Leuchtturm euch was zurückgeben, wo können wir sehen, dass wir uns basketballerisch weiterentwickeln, weil wir wissen alle um die Problematiken, wir haben zu wenig Hallen, wir haben zu wenig Trainer, wir haben Ehrenamtsprobleme etc. Also die Themen haben wir ja überall. Deswegen ist da wichtig, aber dass wir gemeinsam an diesen Themen arbeiten. Genauso ist es natürlich im Mädchenbereich. Ja, es gab in der Vergangenheit, und es gibt auch immer noch, also es ist ja nicht nur die Vergangenheit, wir haben mit der DJK, wir haben mit der BG Litzendorf, wir haben mit Kämmern, einfach nur mal drei zu nennen, die ja direkt vor der Haustür sitzen, drei Organisationen, die seit Jahren Mädchen- und Frauenbasketball machen. Die DJK, von denen haben wir dieses Teilnahmerecht ja übernommen in der letzten Saison für die zweite DBBL. Da sind wir auch sehr dankbar für, dass wir das übernehmen konnten. Aber am Ende muss man auch sagen, wir sind da gerade so von der Klippe gesprungen. Ne? Wir waren Vorletzter, die Mannschaft war wirklich abstiegsgefährdet. Also mehr kann man ja gar nicht abstiegsgefährdet sein, wenn man Vorletzter ist nach der Hauptrunde. Und es war am Ende wirklich eine Leistung der Mannschaft, die war sensationell, dass sie das mit ihrem Zusammenhalt geschaffen haben, sich dieses Ziel zu setzen, jawohl, wir holen den Klassenerhalt. Und danach konnten wir auch erst wirklich über das Projekt Medikamente bei Klick Bamberg Baskets sprechen. Das Ziel ist aber weiterhin natürlich, das ist das, was ich gerade gesagt habe, wir können als Leuchtturm nur fungieren, wenn die Breite neben uns passt. Und deswegen arbeiten wir auch weiterhin mit den Clubs hier vor Ort zusammen. Wir können nicht alles machen, wir werden auch nicht alles machen wollen. Bei uns ist und bleibt das Ziel, wir machen Leistungssport. Das machen wir bei den Jungs so und das machen wir genauso bei den Mädchen. Die Breite, die können wir nicht abbilden.
Wie sieht's denn bei den Mädels überhaupt aus? Wie viele Mädchen sind denn überhaupt jetzt schon aktiv? Oder wie viele bräuchte man, sage ich jetzt mal, also um vielleicht mal ein bisschen Vergleichswerte auch mit den Jungs zu schaffen, wo ja auch dieses Basketball macht Schule-Projekt läuft, wo man eben versucht, jeden, der mit dem Ball umgehen kann, irgendwie zum Basketball zu bewegen. Wie sind da so ein bisschen mal die Vergleichszahlen?
Ich kann zumindest sagen, dass sich das Thema Mädchenbasketball wahnsinnig entwickelt hat. Wenn man sieht, wir haben letzte Saison, David, da muss ich dich direkt ansprechen, wie viele Teams hattest du letztes Jahr in deiner U12, die du trainiert hast, weiblich?
Wie viele Teams? Ja. Wie viele Kinder?
Ja, nein, wie viele Teams? Die Liga.
Ach, in der Liga? Oh, ich glaube 7.
Ich glaube weniger.
Vermutlich 6.
Ich glaube irgendwie sowas.
Nein, das war schon 7.
Worauf ich nämlich hinaus will, ist, dass sich die Liga wahnsinnig entwickelt hat, indem wir da in dieser Saison eine 12er-Liga haben. Das heißt, es sind sehr, sehr viele neue Mannschaften mit dazugekommen. Damit möchte ich einfach sagen, der Mädchenbasketball ist hier schon ein großes Thema. Ja? Der hat sich auch durch die WM natürlich entwickelt, weil auch Mädchen schauen Basketball im Fernsehen und sehen Dennis Schröder und Co. und wollen dann auf einmal Basketball spielen. Ja?
Olympia.
Ja. Oder Olympia, genau, 3x3, die Goldmedaille, es spielt alles da rein. Ja? Auch die WM jetzt, die im Sommer kommt in Berlin für die Frauen, das ist auch ein Riesenthema aktuell. Also das entwickelt sich total. Was machen wir? Wir versuchen aber natürlich in den Schulen, genau das, was du sagst, wir versuchen Mädchen wie Jungs für Basketball zu begeistern. Wir sind da diversen Aktionstagen unterwegs. Freak City macht Schule, bauen wir extrem aus, das Thema. Freak City macht Schule, vielleicht zwei Sätze dazu, ist ein Projekt, wo wir versuchen, in den Grundschulen reinzukommen und eine Woche lang wirklich einen Sportunterricht zu machen und die Kinder damit einfach mit Basketball in Berührung zu bringen. Und wir schauen einfach da, wer ist talentiert. Da geht es erstmal gar nicht unbedingt nur um Basketball, weil wir versuchen einfach sportliche Kinder zu identifizieren und die dann zu Talenttagen zu bringen. Und dann dort zu vermessen und zu schauen, na, wie talentiert sind sie eigentlich, wie ordnen wir sie eigentlich ein in ihrem Alter. Und dann aber vor Ort, und das ist das ganz große Thema, nicht nur für uns zu bekommen, sondern wir versuchen sie auch in die Partnervereine zu verteilen. Weil wenn wir an einem Talenttag 150 Kinder bei uns haben, ich habe mal gesagt, wir wollen nur Leistungssport machen, 150 Kinder in U12 kann ich nicht gebrauchen. Aber wir haben so viele Vereine in der Region, die wir dann einfach damit stärken können. Also das ist ein großes, großes Thema bei uns, Freak City macht Schule und überhaupt Mädchen und Jungs in den Basketball zu bringen.
Die Kinder überall, in jedem Alter, abzuholen, mitzunehmen und einfach vom Basketball zu begeistern. Da haben wir ja was Neues.
Genau, da ist was ganz Neues am Start. Tatsächlich, Freakies Kids Club ist gelauncht worden, jetzt in den Faschingsferien. Da haben wir es zum ersten Mal erwähnt. Wir haben jetzt diese Woche die ersten Posts dazu gemacht. Wir wollen einfach so einen Kids Club schaffen hier in Bamberg, wo sich einfach Kinder, die sich mit Basketball identifizieren, aufgehoben fühlen, wo sie verschiedenste Events bekommen, um einfach zum Beispiel mal im Sommer, haben wir uns überlegt, wollen wir eine schöne Kinderpressekonferenz machen, wo sie einfach mit Anton Gavell die ersten Fragen stellen können. Wir wollen ganz gerne einfach die Kinder auch mal zum Beispiel zu einem Auswärtsspiel begleiten mit den Jungs, ja, also bei den Herren, ja, dass sie einfach mal dann als Gruppe ein Auswärtsspiel besuchen, um einfach mal das Erlebnis Auswärtsspiel auch zu haben, weil nicht jeder hat immer mit den Eltern die Zeit, dass sie zum Auswärtsspiel mal mitfahren können etc. Und da wollen wir einfach versuchen, durch diverse Aktionen Kinder an den Basketball zu binden. Und da geht's wirklich nicht darum, dass sie bei uns spielen oder sonst irgendwas, sondern da geht's einfach nur um Aktionen rund um das Thema Basketball.
Ja, auch so ein bisschen um Gemeinschaft, glaube ich, ja. Oder auch Identifikation mit uns als Club und so weiter. Und ja. Das läuft tatsächlich auch schon ganz gut an. 25 Mitglieder war mein letzter Stand. Mehr sogar. Ja, okay, wie viele sind
wir? Wir haben die 30 schon gerissen.
Ja. Ja, also auch das kommt gut an. Auch da für mich wieder der Beweis, dass dieser Standort hier einfach super Basketball begeistert ist. Und ja. Zwar auch, wenn es nicht nur darum geht, jetzt irgendwie Basketball zu spielen oder zu sehen. Also ich finde das eine ziemlich coole Aktion und freue mich auch, dass das so gut anläuft.
Absolut. Und ich kann da einfach nur sagen, das ist ja ein Projekt von Moritz. Der hat da so viel Herzblut reingesteckt oder in die Entwicklung der ersten Ideen und auch jetzt einfach in die Umsetzung. Das wird ein ganz, ganz tolles Projekt werden, was wir da ins Leben gerufen haben. Und ich freue mich da einfach total drauf, dass wir das jetzt an den Start gebracht haben. Ich freue mich auf die ersten Aktionen, die da jetzt durchgeführt werden. Ich glaube, die erste wirkliche Aktion, die jetzt stattfindet, ist am 29. März. Einmal ganz nah am BBL-Pokal sein, mit Adrian Petkovic zusammen das Spiel gegen Trier dann erleben. Ich glaube, näher dran kommst du nicht an den Pokal, ja. Und das ist ein guter Auftakt für den Kids Club und ich freue mich auf alles, was da noch kommt.
Aber wie kann ich mir das dann vorstellen? Du hast gesagt, ganz hautnah mit Adrian Petkovic. Petko jetzt schon wird nicht spielen oder was?
Nach dem Spiel. Nein. Petkovic spielt, spielt erstmal ein gutes Spiel gegen Trier und nach dem Spiel gibt es dann Meet and Greet mit Adrian, der sich dann die Zeit nimmt für die Kinder, um da zu sein und er hat dann den Pokal dabei.
Sehr schön. Ja, hört sich doch mega an. Das
haben wir ja schon zu viel verraten.
Da wäre ich ja schon gerne doch noch mal ein bisschen jünger. Also von der Körpergröße könnte ich mich, glaube ich, noch anmelden, aber
ja, stimmt, ab 18 ist Schluss. Verdammt.
Ja, sehr schön, aber jetzt...
Lass uns über die Männer auch noch mal sprechen.
Die Männer reden, genau. Männer, ja, weil wir schon bei Adrian Petkovic sind.
Zumal wir ja zwei Spiele hatten.
Ja, was für ein ganzes Wochenende,
und Samstag.
Oder? Freitag Bamberg Baskets, Samstag Bamberg Baskets, Sonntag Bamberg Baskets. Verrückt. Männer, Frauen, Männer. Ganzes Wochenende Basketball.
Das liebst du, oder?
Ja, doch, sehr. Also die Länderspielpause war gut zum Ausnüchtern, aber von der Pokalfeier, aber ansonsten war es ziemlich schlimm.
Aber Braunschweig war schon ein bisschen schwierig.
Ja, ich hatte kurz mal die Sorge, ich habe mich nicht getraut, normalerweise gibst du mir ja nach dem ersten Viertel deine Prognose.
Wenn du mich fragst, ja.
Aber ich habe diesmal darauf verzichtet, weil ich nicht hören wollte, dass du sagst, es wird nichts, falls du es denn gesagt hättest.
Falls.
Aber ich muss tatsächlich sagen, und auch da habe ich gelernt im Laufe der Saison, vor 3 Monaten wäre ich da wahrscheinlich in der Halbzeitpause schon in Panik verfallen, aber ich war eigentlich relativ entspannt. Ich dachte mir, man hat jetzt schon gesehen, dass da Flüchtigkeitsfehler einfach dabei sind bei den Jungs, aber ich hatte in keinster Weise das Gefühl, Braunschweig irgendwie drückt uns ihr Spiel auf oder wir kommen nicht so, oder dass wir irgendwie da heute gar nicht mehr rankommen, sondern dass, wenn die Jungs sich in der Halbzeit zusammenreißen, so wie sie das jetzt schon öfter gemacht haben in dieser Saison, und ein drittes Viertel spielen, wie auch das sie diese Saison schon öfter getan haben, eigentlich alles noch drin ist.
Was wäre denn dein Fazit gewesen zur Halbzeit, wenn er auf dich zugekommen?
Nach dem ersten Viertel.
Nach dem ersten Viertel. Ich meine, du bist ja, kennst dich ja aus mit Basketball. Was wäre denn die Antwort gewesen nach dem ersten Viertel?
Nach dem ersten Viertel war ganz klar, es ist das erwartet schwere Spiel und die Intensität, die uns eigentlich ja immer ausgezeichnet hat, war im ersten Viertel definitiv nicht da. Zur Halbzeit hast du gemerkt, sie kriegen langsam die Kurve, aber das war trotzdem noch kein, das biegen wir auf jeden Fall um. Auch wer gestern Trier gegen Heidelberg gesehen hat, die Mannschaften, die da hinten drin stehen, die können alle Basketball spielen. Ich werde gleich den nächsten Euro zahlen. Die kämpfen alle wie die Löwen. Können Sie gleich den nächsten
rein? Die kämpfen wie die Löwen? Oh, Gottes Willen. Ja. Gott, das Schwein platzt.
Und wenn du glaubst, du hast gewonnen, machst du den ersten Fehler. Das.
Boah, ey.
Aber jetzt mal ehrlich, ich meine, am Ende des Tages ist es ja so ein typisches Spiel. Du kommst von der Pokalmeisterschaft zurück, du hast den Pokal gewonnen, du spielst gegen den Tabellenletzten. Das ist doch dieses typische, du wirst auf einmal vom, sag ich mal, nicht Underdog, aber Mittelklasse-Team zum Pokalsieger, wirst zum Favoriten. Die Jungs müssen damit auch erstmal lernen, umzugehen. Und dann ist doch klar, dass das erste Viertel vielleicht auch bis zur Halbzeit ein bisschen in die Hose geht. Der Coach in der Kabine wahrscheinlich einmal die Jungs aufwecken. Jungs, herzlich willkommen in der Realität. Und dann war es zu erwarten, dass die Jungs so auftreten. Ich meine, mich haben auch Leute in der Halbzeit gefragt, was denn da los ist. Ich habe zu ihnen gesagt, ob sie es denn nicht anders erwartet haben, dass die Jungs einfach nicht da waren. Und dann zur Halbzeit war dann das wie erwartende Spiel. Aber wir kommen ran, die Halle ist da.
Du darfst nicht immer von dir ausgehen. Ja, du hast es falsch schon tausendmal erlebt, ich, das sowas.
Aber für uns ist das immer das erste Mal. Aber ihr habt doch auch schon lange genug Basketball geguckt.
Ja, gucken und dann selber dabei sein ist immer noch was anderes. Ja,
aber also, es gab doch schon viele andere Spiele auch, wo dann der weiß ich nicht, deutsche Meister gegen den Tabellenletzten spielt und alles auf die leichte Schulter.
Dass es schwer wird, war uns klar.
Du hast es ja durchlebt. Wie war das denn für dich, das erste Spiel nach dem Pokalsieg? Kannst du dich da überhaupt dran erinnern, wie das für dich war?
Nein.
Oh Mann, Tada, ey.
Aber ja, wahrscheinlich das genauso.
Er weiß nur, das haben sie dann gewonnen.
Ja, wahrscheinlich war es genauso. Ich meine, man sagt sich natürlich von wegen, man kann das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber wenn man sagt, ist es nicht gleich noch umgesetzt. Nein, das ist keine Phrase.
Auf die leichte?
Aber nichtsdestotrotz haben die Jungs in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach eine gute Leistung gezeigt. Hier zu deinen Statistiken, Braunschweig hat ja zur Halbzeit 50% von der Dreierlinie geworfen. Ihr Saisonschnitt liegt, glaube ich, bei 32%. Der ist natürlich dann in der zweiten Halbzeit deutlich nach unten gegangen. Die Jungs haben viel intensiver verteidigt, wie es zu erwarten war. Und dann hat Braunschweig einfach nicht mehr das Spiel spielen können. Man hat auch die Veränderung gesehen, die der neue Coach reinbringen möchte. Aber sie sind einfach auch konditionell einfach nicht auf dem Level, um das für 40 Minuten hochzuhalten. Und da war einfach klar, es wird der Einbruch irgendwann kommen. Und unsere Jungs haben dann ihren Stiefel mehr oder weniger konzentrierter weitergespielt. Und dann war es nur eine Frage der Zeit, bis das Spiel kippt.
Haben Sie dann aus dem Freitagsspiel am Sonntag schon gelernt gehabt? Weil da war es dann wieder ganz anders. Da waren wir von vornherein, erste Minute, volle Kanone da und haben das Ding von vorne bis hinten richtig solide durchgespielt.
Ich glaube, dass das Sonntagsspiel bei der Mannschaft Rot im Kalender angestrichen war, weil davor schon zweimal gegen Frankfurt verloren wurde, hier beim Vorbereitungsspiel und dann auch das reguläre Saisonspiel. Und ich glaube, da war einfach ein rotes Kreuz im Kalender gestanden, auf das die Mannschaft gewartet hatte, weil noch eine Rechnung offen war. Ich habe mich ein paar Tage vorher auch mit Ibi darüber unterhalten und er hat gesagt, da ist noch eine Rechnung offen. Und deswegen war die Einstellung einfach dann wahrscheinlich ein Tick anders. Ich meine, die Vorbereitung war natürlich deutlich weniger, weil du nur den Samstag dann hattest, dich auf Frankfurt vorzubereiten. Aber da war einfach die Konzentration, die Intensität deutlich höher. Und deswegen war das dann einfach eine souveräne Leistung, die sie am Sonntag abgeliefert haben.
Lass uns noch vorausschauen.
Gerne.
Sonntag, 18 Uhr. Gegen wen spielen wir da? Weiß es jemand?
Die Römer.
Die Römer?
Ja, das große Rom.
Der Name, den man nicht sagt.
Also bei Römer denke ich jetzt an Trier.
Ja, okay, hast du recht. Aber ich sage jetzt mal, wenn wir uns mit dem kleinen gallischen Dorf vergleichen, kommen jetzt die Römer.
Julius und seine.
Der große FC Bayern München.
Und wir müssen diesmal nicht Werbung machen, dass noch jemand eine Karte kauft. Es gibt keine mehr.
Das war schon seit einer Weile.
Voll.
Also alles. Aber alle, die sich eine Karte gesichert haben, die können sich auf jeden Fall auf ein historisches Programm, glaube ich, freuen. Belassen wir es dabei.
Gibt auf jeden Fall ein Highlight.
Ein Highlight. Es gibt ein bisschen was zu sehen. Ich hoffe, dass es dann auf dem Parkett auch ähnlich schön zur Sache geht. Aber das wird natürlich eine harte Aufgabe, weil so wie unsere Jungs sich wahrscheinlich den Frankfurt-Spieltag rot angemarkert haben, glaube ich, ist direkt nach dem Halbfinale beim BBL-Pokal bei den Münchern der Kalender rot markiert worden, nämlich für diesen Sonntag. Also die werden da, glaube ich, auch mit einer ähnlichen Intensität auftreten wollen.
Meinst du, die spielen vorher noch zweimal?
Ja, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht trotzdem können und wollen. Also ein frisch verlängerter Andi Obst, glaube ich, ist auch jetzt relativ gut gelaunt, wo er weiß, dass er auf jeden Fall für die nächsten 3 Jahre auch noch dreimal warm essen kann. Wir werden es sehen, aber ich werde nie wieder an dieser Mannschaft, die unser Wappen trägt, zweifeln. Also es ist alles drin.
Ja, definitiv. Ich meine, das ist absolut ein Highlight-Spiel wieder für unsere Jungs. Die haben jetzt eine Woche Zeit, sich auf München vorzubereiten. München hat noch 2 Spiele dazwischen, bevor sie dann zu uns nach Bamberg kommen.
Wenn man sich die Tabelle anschaut, dann müssen die ja nicht mal unbedingt gewinnen. Die haben da oben recht viel Vorsprung. Deswegen. Aber wir haben es gesagt, gegen Bayern München gibt es keine Karten mehr. Fürs Wochenende drauf gibt es aber noch welche.
Richtig.
Gegen die Römer.
Aus Trier.
Da muss ich direkt wieder einhaken.
Also es ist nicht die Woche drauf.
2 Wochen später. Scheiße. Aber keine Sorge, vor allem an alle Basketballverrückten hier in Bamberg. Es gibt natürlich trotzdem ein Spiel dann die Woche drauf, nämlich spielen unsere Damen am 22. März zu Hause um 13 Uhr gegen Leimen. Da gibt es noch ein paar Tickets. Also keine Sorge, es gibt kein basketballfreies Wochenende hier.
Nach dem Spiel gegen Leimen, dann die Woche drauf.
Die Woche drauf sind dann wieder unsere Männer dran, genau, gegen
Römer
aus Trier, 16:30. Da gibt es noch ein paar Karten, die man sich sichern kann.
Da dürfte auch ein rotes Kreuz im Kalender sein.
Definitiv, auch da ist der direkte Vergleich noch zu holen. Also, kleine Handlungsanweisung, zuerst Tickets für 22.03., dann Tickets für 29. März Wir haben mit Sicherheit auch noch ein paar Pokalsiegershirts, die noch gekauft werden können, auch wenn jetzt immer wieder ausverkauft ist und wieder aufgefüllt werden muss. Sonst müssen wir Torben aus dem Merchandise einfach nochmal sagen, muss er nochmal nachbestellen.
Hat er, glaube ich, gerade erst noch gemacht. Also da sollte demnächst wieder was verfügbar sein. Und dann war es das für diese Woche. Danke, Carsten.
Sehr gerne.
Danke, David.
Danke, Svenny. Danke, Carsten. Danke, Philipp.
Danke dir, Philipp, für deine Zeit, dass du da warst.
Danke dir, Sven.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.